Ich sehe heute Abend, dass ich nicht in der Lage bin, wie ein Bischof in England. Jedes Jahr einmal besuchte er die verschiedenen Kirchen in seiner Diözese. Und er kam zu dem Ortspfarrer, und als er hinaufgeklettert ist zum Pult, hat er gemerkt, dass es nur drei alte Leute vor ihm saßen. Und so hat er geflüstert zu dem Ortspfarrer: Haben Sie ihnen erzählt, dass ich komme? Und der Pfarrer hat gesagt: Nein, aber es hat sich öffentlich herumgesprochen. <lacht> 51 Jahre zurück bin ich zum ersten Mal in Wien, um Deutsch zu lernen. Und jetzt nach 51 Jahren mit vielen Besuchen in diesem wunderbaren Land, was auch das Land meiner Hochzeitsreise war. Ah, ja, ja. Das ist sehr schön eigentlich, dass ich jetzt 45 Jahre lang zur selben Frau verheiratet bin. Aber wir kommen zu unserem Thema. Und ich habe mit großem Interesse versucht, diesen Artikel in Profil zu lesen. Ich habe es leider nicht gründlich lesen können. Und es gibt mehrere Fragen, aber ich dachte, es wäre trotzdem gut, ein bisschen einzugehen in die Thematik dort, weil es passt direkt zu unserem Thema heute Abend. Hat die Wissenschaft Gott begraben? Die Meinungen sind unterschiedlich. Professor Sir Gillian Prance, Mitglied unserer Akademie der Naturwissenschaften, ist wahrscheinlich der berühmteste Botaniker vom 20. Jahrhundert. Und er hat geschrieben: Seit vielen Jahren glaube ich, dass Gott, der große Erfinder, Designer, hinter der ganzen Natur ist. Während meines Studiums an der Universität Oxford habe ich mich persönlich zu Christus bekehrt. Seitdem haben alle meine naturwissenschaftlichen Forschungen meinen Glauben bestätigt. Ich nehme die Bibel als meine höchste Autoritätsquelle. Auf der anderen Seite haben wir ein Zitat von Stephen Jay Gould. Bevor Darwin meinten wir, dass ein wohlwollender Gott uns geschaffen hat. Aber kein eingreifender Geist passt liebevoll auf die Natur auf. Keine vitalen Kräfte treiben die evolutionäre Veränderung voran. Was immer wir über Gott denken, seine Existenz ist in der Natur nicht offenbar. So, die Meinungen sind unterschiedlich. Einerseits sagt ein bekannter Naturwissenschaftler, es gibt Indizien in der Natur, dass Gott existiert. Dagegen sagen andere Naturwissenschaftler, es gibt überhaupt keine Indizien in der Natur, dass Gott existiert. Und es ist wichtig zu sehen, dass es sehr hochstehende Naturwissenschaftler gibt, auf beiden Seiten. Das menschliche Genomprojekt, Francis Crick, Jim Watson. Jim Watson war der erste Direktor dieses Projektes. Der zweite Direktor ist Francis Collins. Ich habe mit beiden sprechen können. Jim Watson ist Atheist. Francis Collins ist Christ. Was sie voneinander unterscheidet, ist nicht ihre Fähigkeit in der Naturwissenschaft. Und wenn wir an unser Profilartikel denken, wir kommen zu der Physik. Und wir sehen in der Physik zwei Nobelpreisträger. Erstens William Phillips, zweitens Peter Higgs. Beide Nobelpreisträger für Physik. Der erste ist Christ, der zweite ist Atheist. Was sie voneinander trennt, ist nicht ihre Naturwissenschaft. Es muss etwas anders sein. Und ich möchte als erster Punkt sagen, dass ich sehe einen Konflikt, aber nicht zwischen Naturwissenschaft und Glaube an Gott, sondern viel tiefer. Weil dieser Konflikt eigentlich liegt zwischen zwei Weltanschauungen, Atheismus und Theismus. Es gibt Naturwissenschaftler auf beiden Seiten. Und das sollte genug sein, um klarzumachen, dass es keine einfache, simplistische Lösung gibt, Naturwissenschaft und Glaube an Gott. Eigentlich ist das ein uraltes intellektuelles Spannungsfeld. In der griechischen Welt gab es einerseits Sokrates, Platon, Aristoteles. Die meinten, dass das Universum ist nicht selbsterklärend, dass es hinweist auf einen nicht physikalischen Ursprung von großer Intelligenz und Macht. Denen gegenüber haben wir Leukippus, Demokrit, Epikur, die brillante Erfinder der Theorie der Atomen. Und sie meinten, dass das Universum sich selbst erklärt anhand von Atomen und der leere Raum. Und so dieses Spannungsfeld kommt bis heute hin in die akademische Welt, wo ich tätig bin. Diese zwei Weltanschauungen, die sind die prinzipiellen für uns heute Abend. Es ist nicht, dass es keine andere Weltanschauung gibt. Wir haben zum Beispiel Pantheismus. Aber der eigentliche Konflikt, worüber diese Debatte geht, ist hauptsächlich zwischen Materialismus oder Naturalismus einerseits und Theismus auf der anderen Seite. Und wir haben zwei bekannte Aussagen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, der erste Satz der Bibel. Der Kosmos, schrieb Carl Sagan, ist alles, was es gibt, gab oder je geben wird. Ich will nur sagen, dass die beiden Aussagen sind Glaubensaussagen. Die zweite Aussage ist eine Aussage eines Naturwissenschaftlers, aber ist keine Aussage der Naturwissenschaft. Und dort ist es sehr wichtig zu merken, auch bei mir, dass eine Aussage eines Naturwissenschaftlers ist nicht immer eine Aussage der Naturwissenschaften. Und daher können wir die Frage umformulieren. Wenn es so ist, dass wir Naturwissenschaftler und im Allgemeinen intellektuelle Leute auf beiden Seiten gibt, dann können wir eine andere und meines Erachtens eine viel bessere Frage stellen. Wir haben in der Mitte die Naturwissenschaft oder die Wissenschaft überhaupt. Wir haben diese zwei oder drei Weltanschauungen. Und wir dürfen die Frage stellen, mit welcher Weltanschauung passt die Naturwissenschaft am besten zusammen? Und wir müssen natürlich um die Indizien, um Evidenz oder um Gottesbeweise fragen. Nun, ich bin reiner Mathematiker. Und Beweis in der Mathematik hat eine spezifische Bedeutung. Und in dem Sinne bekommen wir auch in den anderen Naturwissenschaften einen solchen mathematischen Beweis nicht. Wir sprechen eher von Indizien, von Evidenz, aber nicht von Beweis in der mathematisch-logischen Sinne. Und das ist äußerst interessant, weil Vielleicht in meinem Bereich der bekannteste Mathematiker überhaupt, ein Österreicher, Kurt Gödel, der hat vor vielen Jahren einen ontologischen Beweis für die Existenz Gottes angegeben. Und was sehr interessant ist, dass heute Abend sind wir in der TU Wien. Und ein Wissenschaftler aus dieser Universität, Professor Bruno Wolzenlogel, Paleo, mit seinem Kollegen aus Berlin, Professor Christoph Benzmüller, hat eine faszinierende Sache geschrieben in einer der führenden Zeitschriften. Hier ist der Titel: Formalisierung, Mechanisierung und Automatisierung von Gödels Gottesbeweis. Und sogar in führenden österreichischen, deutschen und britischen Zeitungen haben wir über diese Arbeit hier in der TU gelesen. Nun, ich möchte nicht in diese Argumentation eingehen. Das wäre vielleicht ein bisschen langweilig. Und ich bin selber nicht sicher, ob ich das Ganze sowieso verstehen kann. Und so werden wir das lassen. Natürlich, die Verfasser sagen, dass sie haben entdeckt und bewiesen, logischerweise, dass gegeben die Voraussetzungen von Gödel, sein Beweis stichhaltig ist. Ob die Voraussetzungen gelten, ist natürlich eine andere, aber doch sehr interessante Frage. Aber wir müssen die Mathematik leider verlassen, nur in einem Sinn, und kommen zu meinem ersten Indiz. Und das hat mit der Geschichte zu tun. Es ist klar, dass die moderne Naturwissenschaft begann im 16. und 17. Jahrhundert mit Kopernikus und Galileo und Kepler und Newton und so weiter. Und Historiker der Naturwissenschaft und andere haben nachgeforscht, warum ist es dann passiert und dort. Und mehr oder weniger alle, es gibt gewisse Nuancen, es gibt sehr viel Literatur darüber, sind zum Schluss gekommen, wie hier von C.S. Lewis formuliert ist, nach Alfred North Whitehead, der sehr viel darüber geschrieben hat: Die Menschen wurden naturwissenschaftlich, weil sie Gesetz in der Natur erwarteten. Und sie erwarteten Gesetz in der Natur, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. Das ist auch die Meinung von dem Nobelpreisträger Melvin Calvin. Ich finde den Ursprung der Überzeugung, dass das Universum eine Ordnung besitzt, in einer Grundidee, die vor 2000 bis 3000 Jahren von den Hebräern entwickelt wurde, nämlich, dass das Universum von einem einzigen Gott regiert wird und nicht das Produkt der Willkür vieler Götter ist, indem jeder Gott sein eigenes Reich nach seinen eigenen Gesetzen regiert. Diese monotheistische Sicht scheint das geschichtliche Fundament der modernen Naturwissenschaften zu sein. Manchmal formuliere ich es so: Ich schäme mich nicht, sowohl Naturwissenschaftler und auch Christ zu sein, weil man kann Belege geben, dass das Christentum für die Naturwissenschaft verantwortlich war. Das heißt, hat mir mein Fach gegeben. Und das ist faszinierend, weil, wenn das der Fall war für Kepler und Galileo und Newton und Babbage und Clark Maxwell und so weiter, woher dann kommt heute diese weit verbreitete Überzeugung, dass die Naturwissenschaften Gott begraben hätten? Woher kommt das? Also ein sehr bekannte Quelle ist das Buch von Richard Dawkins, Der Gotteswahn. Und dieses Buch ist weit verbreitet hier in diesem Land. Und Dawkins meint, dass Glaube an Gott eine Wahn ist. Obwohl, wie gesagt, dieser Glaube der Motor war, der die Naturwissenschaft ursprünglich hinaufgetrieben hat. Die Idee, dass Gott ein Wahn ist, geht zurück zum Beispiel zu Sigmund Freud, der meinte, dass Gott eine Illusion sei. Aber es ist sehr interessant, die Psychiater zu lesen. Ich merke, dass Dawkins kein Psychiater ist. Ich merke auch, dass ich kein Psychiater bin. Und daher, wenn wir über Psychiatrie sprechen und Wahn ist ein psychiatrisches Wort. Es wäre eine Idee, wenn man wissenschaftlich die Sache untersuchen will, zu der Quelle bei den Psychiatern zu kommen. So habe ich versucht zu sehen, was die meinen. Das ist faszinierend. Manfred Lütz, zunächst ein sehr bekannter deutscher Psychiater, hat gesagt, wenn es keinen Gott gibt, dann gibt uns Freud ein wunderbares Argument, dass Gott eine Illusion ist. Wir wollen irgendwie eine Vaterfigur im Himmel und so weiter. Das ist eine sehr gute Erklärung, wenn es keinen Gott gibt. Aber er geht weiter. Und er sagt, wenn es einen Gott gibt, dann gibt Freud genauso gut eine Erklärung, warum Atheismus eine Illusion ist und eine Wahn. Ein Ausdruck des Wunsches, Gott nie zu treffen zu müssen und so weiter. Und was weder Freud noch Frankl noch Jung uns erzählen kann, ist, ob Gott existiert oder nicht. Für eine Antwort zu dieser Frage müssen wir woanders gehen. Aber nur ein Punkt dazu. Interessant ist es, der Präsident der Royal College of Psychiatrists in England, Andrew Sims, hat auch darüber geschrieben. Dawkins meint, dass die Religion, Glaube an Gott, gefährlich ist und die Menschen leiden darunter. Dieser Mann ist ein Experte im Bereich von Wellness und menschlicher Wohlerhaben. Wellness ist ein sehr populäre Thematik, vor allem unter Studenten heutzutage, aber nicht nur. Und er schreibt, der führende Psychiater in England, er schreibt, die positive Wirkung von Glaube an Gott auf menschliche Gesundheit und so weiter ist ein sehr gut verstecktes Geheimnis der Psychiatrie. Wenn die Forschung in die andere Richtung gegangen wäre und man deutlich festgestellt hätte, dass Glaube an Gott zerstört die Menschen, dann hätten wir das gehört auf allen Zeitungen der Welt. Aber da es in die andere Richtung geht, und so ich sage, wenn Richard Dawkins wissenschaftlich vorangehen will, es wäre besser, wenn er diese Quellen zitiert, aber ich lese nichts davon. So, die Frage über Gott als dein Wahn, es war ganz interessant für mich. Stephen Hawking hat ein Interview gehabt. Stephen Hawking ist der bekannte Physiker im Lehrstuhl, ein äußerst kluger Kopf. Er war ein paar Jahre früher in Cambridge als ich, Lichtjahre klüger als ich. Und Stephen Hawking wurde gefragt von Guardian, glaube ich, eine Zeitung bei uns, was er von der Religion hält. Die Religion ist ein Märchen für diejenigen, die sich vor der Dunkelheit fürchten. Und der Times hat mich gebeten, eine Antwort zu geben. Und so war ich freundlich und ich habe eine Antwort gegeben. es ist besser, nicht zu klatschen, das beweist gar nichts. Klug, ja, vielleicht. Aber beweist gar nichts. Ich verwende das einfach zu zeigen, dass Argumente oft benutzt werden in beiden Richtungen und nicht nur auf einer Seite. Und wir müssen an die Belege und an Evidenz schauen, um Antworten zu bekommen und nicht an kluge Sätze. So, warum kommt unser Problem heute, dass Menschen wie Galileo, Kopernikus und so weiter sahen die wunderbare Ordnung im All als Wirkung eines genialen Gottes. Und heute ist das eine Minderheitsidee. Und es gibt gewisse Missverständnisse. Zunächst einmal die Frage, was ist die Reichweite der Naturwissenschaften? Zweitens eine Frage über unser Gottesverständnis. Und drittens, was ist mit Erklärung in den Naturwissenschaften gemeint? Zunächst ein paar Bemerkungen über die Reichweite der Naturwissenschaften. Dawkins und Hitchens und andere Leute, Lawrence Krauss und so weiter, es scheint mir, dass sie einen Scientismus adoptiert haben. Das heißt, die meinen, dass die Naturwissenschaften die einzigen Vermittler von Wahrheit seien. Und das ist tief eingebettet. Bertrand Russell hat es so formuliert: Realisierbares Wissen muss durch naturwissenschaftliche Methoden erreicht werden, und was die Naturwissenschaften nicht entdecken können, das kann die Menschheit nicht wissen. Er war ein bekannter Philosoph und Logiker und Mathematiker, aber es scheint mir, seine Logik hier falsch ist. Diese Aussage, ist die eine Aussage der Naturwissenschaft? Nein. Also man kann diese Aussage nicht wissen. Wenn sie wahr ist, ist sie falsch. Die Aussage geht viel zu weit. Und das hat Sir Peter Medawar, ein Nobelpreisträger, sehr deutlich gesehen. Ich meine, wenn die Naturwissenschaft der einzige Weg zur Wahrheit wäre, dann müsste jede Universität fast die Hälfte ihrer Fakultäten schließen. Das sagen wir über Geschichte, Kunst, Literatur, Linguistik, Sprachen und so weiter und so fort. Es kann nicht so sein. Und Sir Peter Medawar sagte, man kann die Existenz einer Grenze der Naturwissenschaften leicht an der Tatsache erkennen, dass sie nicht in der Lage sind, kindliche Fragen zu beantworten, wie etwa, wofür sind wir alle da? Ich bin begeistert, ein begeisterter Naturwissenschaftler. Ich interessiere mich sehr für diese Beschreibung, die mathematische Beschreibung des Alls. Aber es wäre total übertrieben und falsch zu sagen, dass die Naturwissenschaft der Schlüssel zu aller Wahrheit ist. Zweites Problem ist mit falschen Alternativen. Stephen Hawking hat neulich erneut gesagt, dass wir müssen zwischen Gott und der Naturwissenschaft wählen. Und das ist die Meinung, entweder Gott oder die Naturwissenschaft. Und ich habe lange darüber nachgedacht, was liegt dahinter? Warum sagen sie das? Und es ist Kepler, Newton und so weiter nie aufgefallen, dass es so wäre, dass wir zwischen Gott und Wissenschaft wählen müssen. Und dann plötzlich fiel es mir auf, dass es teilweise mit naturwissenschaftliches Verständnis zu tun hat, aber auch teilweise mit Verständnis von Gott. Zum Beispiel, wir haben eine Gesellschaft in Oxford sehr bekannt, ein Debating Society, im berühmten Oxford Union. Und wir tragen all sehr fein und wir debattieren. Und ich war bei einer Debatte letztes Jahr und Dawkins ist gekommen, aber er hat nur auf mich geschaut. Er hat nicht teilgenommen bei der Debatte, was schade war, fand ich. Aber ein Argument, das kam, war von Dawkins. Es hat mich ein bisschen überrascht. Ein Redner hat gesagt zu mir, Sie sind Atheist gegenüber Artemis, Baal, Wotan, Zeus und so weiter. Und ich gebe das vollkommen zu. Ich bin ein ausgesprochener Atheist. Und dann hat er gesagt, wir zählen nur noch einen Gott dazu. Der Gott der Bibel. Und ich dachte, wie interessant ist das? Als ob der Gott, der das All geschaffen hat, ähnlich wäre zu den Göttern der Antike. Werner Jaeger ist ein sehr bekannter Verfasser, der darüber geschrieben hat, die Götter der Antike, und hat den Punkt sehr fein formuliert. Die Götter der Antike sind Erzeugnisse des Universums. Babylonien, Ägypten, Assyrien, bei den Griechen, bei den Römern, die Götter kamen aus irgendeiner Urmaterie. Das heißt, die sind Erzeugnisse des Alls. Der Gott der Bibel ist Schöpfer und Erhalter des Alls. Das ist völlig unterschiedlich. Gott, so verstanden, gehört diese Liste überhaupt nicht an. Aber ein zweites Missverständnis über Gott ist Gott als Lückenbüßer-Gott. Das heißt, dass Gott ist die Erklärung dessen, was wir noch nicht wissenschaftlich erklärt haben. Ich kann es nicht erklären, Gott hat es gemacht, so ähnlich. Und wir haben das sehr gut hier geschildert. Hier sind zwei Naturwissenschaftler und die haben eine mathematische Gleichung hier und dann in der Mitte, dann geschieht ein Wunder. Und der Kollege mit Recht sagt, ich denke, du solltest ein bisschen mehr explizit sein hier bei Schritt 2. Das ist Gott als Lückenbüßer. Und was ich festgestellt habe, dass einige, nicht alle, meine Kollegen in Oxford, meinen, dass ich als Theist, als Christ, an einen solchen Gott glaube. Und daher, wenn man damals glaubte, dass Donner und Blitzen die Stimme eines Gottes war, dann macht man ein bisschen atmosphärische Physik und so weiter und weiß über elektrische Strom und so weiter Bescheid, dann verschwindet dieser Gott durch eine wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Erklärung. Das heißt, und das ist sehr wichtig zu verstehen, wenn man Gott als Lückenbüßer definiert, dann muss man zwischen Naturwissenschaft und Gott wählen. Per Definitionem. Darf ich das wiederholen, weil es so wichtig ist? Wenn man unter dem Begriff Gott einen Lückenbüßer versteht, dann muss man zwangsläufig zwischen Gott und der Naturwissenschaft wählen. Das heißt, diese Wahl, die uns angeboten wird von Hawking und Dawkins und so weiter, hängt von ihrer Definition von Gott ab, nicht von meiner. Weil wenn Gott kein Lückenbüßer ist, sondern der Erhalter, der Schöpfer des Alls ist, dann braucht man überhaupt nicht zwischen Gott und Naturwissenschaft zu wählen, wie Newton und so weiter gesehen haben. Wir folgen dieser Problematik ein bisschen weiter. Und hier kommen wir zum Artikel von Profil heute, das über dieses bekannte Higgs-Teilchen geht. Das ist eine spannende Geschichte. Von Peter Higgs, der mit Recht den Nobelpreis vor ein paar Wochen bekommen hat. Und Lorenz Krauss, ein Astrophysiker von der Universität in Arizona, der hat geschrieben, man kann jetzt argumentieren, dass das Higgs-Teilchen wichtiger als Gott ist. Und ich habe den Eindruck von diesem Artikel Schöpfung ohne Gott, dass das eine der Richtungen war, worauf der Verfasser hingewiesen hat. Meine Reaktion, und ich habe einen Artikel darüber geschrieben für den Londoner Times, ist, das Higgs-Teilchen ist wichtiger als Gott. Wofür? Als Antwort zu welcher Frage? Ich meine, wenn man versucht, wie das Higgs-Teilchen passt zum Standard-Urknall-Modell des Universums, und wenn man versucht, das zu erklären, dann natürlich ist das Higgs-Teilchen wichtiger als Gott. Aber wenn die Frage wäre, wie ist es, dass es ein Universum gibt, worin Higgs-Teilchen existieren, die durch diese Urknalltheorie beschrieben werden kann, dann wäre die Antwort etwas anders. Vielleicht dort wäre Gott relevanter als das Higgs-Teilchen, weil jetzt suchen wir eine Urerklärung für das gesamtnaturwissenschaftliche Bild. Das hat mit dem Begriff der Erklärung zu tun. Was ist mit Erklärung gemeint, wenn wir eine wissenschaftliche Erklärung haben? Zum Beispiel, wir denken an zwei Dinge. Und ich gebe ein einfaches Beispiel. Wenn wir einen Ford-Motor hier hätten und ich sage, ich möchte mögliche Erklärungen geben für diesen Ford-Motor. Einerseits ist das Gesetz, Verbrennungsgesetz und so weiter, und auch Ingenieurwissenschaft. Die andere Erklärung ist Henry Ford. Bitte wählen Sie zwischen den beiden Erklärungen. Und jedes Schulkind kann sehen, dass das falsche Alternative sind. Noch mehr, jedes Schulkind kann wahrnehmen, dass die Erklärung anhand von Naturwissenschaft und die Erklärung anhand von Henry Ford sind nicht in Konflikt. Die konkurrieren überhaupt nicht miteinander. Die sind komplementär. Und wenn wir auf das ganze All schauen, wir können genau dasselbe sagen. Gott ist nicht dieselbe Art Erklärung, als die Naturwissenschaft eine Erklärung ist. Gott ist die Erklärung, warum Erklärungen überhaupt möglich sind. Der ist verantwortlich als Schöpfer und Erhalter des Alls. Und das eliminiert nicht die wunderbare Arbeit der Naturwissenschaft. Das sollte sehr deutlich sein. Und auch ist Henry Ford keine Lücke in einer technischen Erklärung des Motors. Man findet ihn nicht in der technischen Erklärung. Aber er ist der Grund, warum es überhaupt eine technische Erklärung geben kann. Und daher finde ich, dass ein Grundfehler im Denken von Richard Dawkins und Lawrence Krauss und Stephen Hawking ist dieser Fehler, eine Kategoriefehler in der Philosophie, das verwirrt zwei Dinge. Erstens eine Erklärung auf Ebene von Mechanismus und Gesetz und eine Erklärung anhand eines Handelnden, eine Agenserklärung. Wir brauchen beide, um ein Ford Motor zu erklären. Wir brauchen beide, um das All zu erklären. Aber es gibt mehr. Als ich zum ersten Mal das Gravitationsgesetz gelernt habe, ich war so begeistert, dass man die Beobachtungen von Tycho Brahe und dann die Formulierung von Johannes Kepler auf eine Gleichung mit 8 Symbolen bringen könnte. Das war für mich was für eine kolossale Erfolg in der Naturwissenschaft, dass es so ist. Aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich meinte, dass ich wüsste, was die Gravitation wäre. Ich hatte damals nicht gelernt, dass auch Newton meinte nicht, dass sein Gesetz erklärt, was die Gravitation ist. Niemand weiß, auch heute noch, was die Gravitation ist. Wittgenstein, bekannt in Österreich, glaube ich, der ganzen modernen Weltanschauung liegt die Täuschung zugrunde, dass die sogenannten Naturgesetze die Erklärungen der Naturerscheinungen seien. Nein, die sind es nicht. Auch Erklärung im Sinne, dass wir ein naturwissenschaftliches Gesetz haben, ist nicht Erklärung im vollsten Sinn. Es ist nur eine Teilerklärung. Und so die Multidimensionalität des Begriffes Erklärung ist äußerst wichtig, wenn wir in diese Debatte einsteigen. So, was sollen wir über das Higgs-Teilchen sagen? Also wir können zumindest sagen, dass Higgs hat es vorhergesagt und CERN hat es entdeckt und Gott hat es erschaffen. Ich merke, dass wir die ersten zwei ehren. Es gibt keinen Widerspruch hier, um an alle drei dieser Aussagen zu glauben. Aber natürlich, wir müssen uns die Frage stellen, welchen Grund haben wir, das zu glauben? Aber die Einwand kommt, in Profil sogar. Dawkins, Singer, Krauss, Hitchens Profil. Ich habe es schon auf dem Bild. Wenn man die Äußerung macht, Gott hat das All geschaffen, dann ist es nicht logisch, die Frage zu stellen, wer hat Gott geschaffen? Wer hat den Schöpfer geschaffen? Und dann, wer hat den Schöpfer, der den Schöpfer, so, es geht weiter. Ins Absurdum, so vergessen wir das alles und gehen wir zu etwas interessanter. Aber Moment mal, ich war nicht überrascht, aber weil ich bekomme diese Frage überall. Wer hat den Schöpfer geschaffen? Ein bisschen Logik hier. Wer hat X geschaffen oder was hat X geschaffen? Was bedeutet diese Frage? Was sind die Voraussetzungen? Erste große Voraussetzung ist, dass X geschaffen würde. Wer hat X geschaffen? Das ist, was die Frage bedeutet. Die Philosophen haben einen Namen für eine solche Frage. Eine komplexe Frage. Das heißt, eine Frage, worin Voraussetzungen versteckt sind, die man kaum merkt. Wenn Richard Dawkins Buch Gottes Wahn war die geschaffene Gotteswand. Fast niemand hätte das Buch gekauft, weil wir brauchen ihn nicht, um uns zu erzählen, dass geschaffene Götter eine Wand sind, eine Illusion sind. So, die Frage, die scheint so klug zu sein, richtet sich an geschaffene Götter. Aber was, wenn der Gott, der das All geschaffen hat, selber nicht geschaffen wurde? Was ist der Anspruch von den großen drei monotheistischen Religionen? Der Gott der Bibel ist ewig. Und so, die Frage ist nicht anwendbar. Es hat keinen Sinn, wenn man über einen nicht geschaffenen Gott spricht. Das Problem liegt viel tiefer. Als ich, und ich war sehr oft in Russland, vor allem in Sibirien, in der Akademie der Naturwissenschaften, vor vielen Jahren jetzt, es war sehr interessant, mit den Akademiker dort zu reden über dieses Thema. Die haben mir diese Frage gestellt. Ich habe es viel oft in Russland gehört, bevor Dawkins überhaupt daran gedacht hat. Und ich habe die Antwort gegeben und ich habe gesagt, erzählen Sie mir bitte über das All. Was mit dem All? Oh, das All hat immer existiert. Oh, wirklich? Wirklich? So, Sie glauben an etwas Ewiges, das All. Aber sie glauben nicht, dass es einen ewigen Gott, vielleicht ist ihr Problem nicht das Problem einer ewigen Existenz, sondern die Existenz einer ewigen Person. Aber das ist was anderes. Aber die Frage geht ein bisschen weiter. Weil Dawkins öffentlich mir diese Frage gestellt hat, ich habe ihm die Frage gestellt. Er glaubt, dass das Universum ihn geschaffen hat. Und ich habe das ihm gesagt. Sie glauben, dass das Universum sie geschaffen hat. Wer hat ihr Schöpfer geschaffen? Ich warte auch heute noch für die Antwort. Letzten Endes, es geht auf eine noch tiefere Frage. Diese Kette von Fragen, wer hat geschaffen, geschaffen, kommen wir zu einer Grenze, ein Stopp oder nicht? Und was ich merke, ist, auf beiden Seiten gibt es einen Stopp. Meistens. Auf der theistischen Seite, der Stopp ist Gott. Gott, der ewige Gott, der alles geschaffen hat und alles erhält. Auf der materialistischen Seite, und auch habe ich, glaube ich, richtig mich zu erinnern in diesem Artikel, einen Hinweis auf ein Universum oder Multiversum, das immer existiert. Wo kommt man zum Stopp? So, die Frage ist nicht, ob eine letzte Wirklichkeit gibt, sondern welche Wirklichkeit ist die letzte Wirklichkeit? Ist es Gott oder ist es Energie oder ist es das Multiversum oder was? Jede Seite meistens hat eine letzte Wirklichkeit. Und so finden wir die Frage jetzt kurz, dass es zwei logisch getrennte Fragen gibt. Erstens, befinden sich im Universum Indizien eines genialen Entwurfs, naturwissenschaftlich betrachtet. Und dann gibt es eine philosophisch-theologische Frage, was ist die Natur der entwerfenden Intelligenz? Das sind zwei getrennte Fragen. Und was die Indizien angeht, würde ich zunächst einmal erwähnen, nur sechs Zahlen, die Feinabstimmung des Alls. In den letzten 50, 60 Jahren haben die Physiker ihr Standardmodell des Urknalls entwickelt. Und die Konstante der Natur scheinen uns sehr fein abgestimmt. Ein Lehrer von mir und auch von Stephen Hawking in Cambridge ist Dennis Sharma. Hawking war sein Forschungsstudent. Wenn man die Naturgesetze ein bisschen ändert oder die Naturkonstanten wie etwa die Elektronenladung, dann entwickelt sich das Universum total anders. Es ist höchstwahrscheinlich, dass intelligentes Leben sich nicht entwickeln könnte. Und darüber hinaus haben wir Sir Roger Penrose, der Atheist ist, ein sehr kluger Mathematiker. Er hat geschrieben, um ein Universum mit einem Entropiegesetz zu bekommen, muss die Genauigkeit des Schöpfers, seine Aussage, so sein, 1 zu 10 hoch 10 hoch 123. Und er sagt, das ist eine Zahl so groß, dass wenn man ein 1 hier stellt und ein 0 auf jedes Elementarteilchen des Alls, man könnte diese Zahl nicht schreiben sogar. Und Professor Hegele in Ulm hat es so formuliert: Wenn für die Entstehung des Lebens so hochpräzise Feinabstimmungen nötig waren, dann stellen sich Fragen wie, ist Leben doch nicht bloß ein bedeutungsloses Zufallsprodukt, sondern vielleicht beabsichtigt geplant? Die Reaktion von Arno Penzias, Nobelpreis, der hat diesen Mikrowellenhintergrund entdeckt. Ein Indiz des Urknalls. Die Astronomie führt uns zu einer Singularität, zu einem aus nichts gemachten Universum mit der präzisen Feinabstimmung, die für das Leben nötig ist und der ein dahinterstehender übernatürlicher Plan zugrunde liegt. Und ich möchte sagen, dass hier ein abduktiver Schluss gibt, der Rückschluss auf einen genialen Entwurf fußt auf zunehmendem Wissen, nicht auf Abwesenheit des Wissens. Nicht Gott als Lückenbüßer, sondern das Postulat einer intelligenten Ursache als Inferenz zur besten Erklärung. Aber dann kommen die Einwände. Das anthropische Prinzip, so oft so formuliert ist, wir sollten nicht überrascht sein, uns in einem solchen Universum wie diesem zu befinden, weil nur in einem solchen Universum können wir erscheinen. Ja, das klingt sehr schön. Aber John Leslie, ein Philosoph in Amerika, hat ein Bedenken und der umformuliert diese Sache. Wir sollten nicht überrascht sein, wenn von 50 Scharfschützen keiner uns trifft, weil das die einzige Situation ist, in der wir überleben, um überhaupt etwas beobachten zu können. Aber ich denke, alle von uns in dieser Situation, wenn wir noch lebten, würden die Frage stellen, warum haben alle Schüsse nicht getroffen? Und es gibt hier meines Erachtens sehr viel Verwirrung. Das anthropische Prinzip erklärt nicht, warum das Universum so ist, dass Leben darin möglich ist. Das anthropische Prinzip keine Lösung ist, sondern stellt die Frage dar, löst sie aber nicht. Nun, Mark Tegmark in Princeton, seine Antwort ist, diese Feinabstimmung hat zwei mögliche Erklärungen. Entweder würde das Universum spezifisch für uns geplant, oder es gibt ein Multiversum. Und das ist ein interessantes Thema. Ich habe ein bisschen in meinem kleinen Buch Gott und Stephen Hawking geschrieben. Und es gibt unterschiedliche Meinungen unter Naturwissenschaftler zuerst und auch unter atheistisch und theistisch Naturwissenschaftler. Auf beiden Seiten hat man beide. So ist es eine komplizierte Sache. Mein Lehrer von Quantenphysik in Cambridge war Sir John Polkinghorne. Es gibt keinen rein naturwissenschaftlichen Grund, an ein Multiversum zu glauben. Diese anderen Welten sind für uns nicht erkennbar. Eine mögliche und intellektuell ebenso respektable Erklärung ist, dass dieses Universum so ist, wie es ist, weil es der Wille eines Schöpfers ist, dass es so sei. Ich denke, dass Tegmark Unrecht hat. Gott oder Multiversum, das ist nochmals eine falsche Alternative. Gott kann, wenn er überhaupt existiert, so viele Universen schaffen, wie er möchte. Wer sind wir, eine Begrenzung dort zu setzen? Und viele Philosophen haben darüber geschrieben und diesen selben Punkt gemacht. Und wir merken eine Konvergenz mit dem biblischen Bericht. Erstens, es gab einen Anfang. Viele Jahre hat die Naturwissenschaft diese Tatsache geleugnet. Und ich war in Cambridge in 1962, als die ersten Indizien kamen, dass es einen Anfang für Raumzeit gegeben hat. Der Widerstand war gewaltig aus der Reihen der Naturwissenschaftler. Der Redakteur von Nature, unsere bekannteste naturwissenschaftliche Zeitung, sagt, nein, wir dürfen diesen Weg nicht betreten, weil es viel zu viel in die Richtung der Bibel geht. Das heißt, ein naturwissenschaftlicher Fortschritt, ein gewaltiger Fortschritt, hat Widerstand bekommen, weil es zu parallel mit der Bibel wäre. In der Bibel lesen wir von einem anthropischen Ziel der Schöpfung, dass die Welt für den Menschen geschaffen ist. Das ist ein großes Thema. Aber ich möchte sehr kurz kommen nochmals zu diesem Profilartikel, zu dieser Urfrage, dass das Universum aus nichts gekommen ist. Und das ist eine sehr alte philosophische Frage. Warum gibt es etwas und nicht nichts? Und Stephen Hawkings Antwort ist, weil es ein Gravitationsgesetz gibt, kann und wird das Universum sich selbst aus nichts erschaffen. Als ich das gelesen habe, habe ich es ein zweites Mal gelesen. Weil es etwas gibt, ein Gravitationsgesetz, wird das All sich selbst aus nichts, aber er postuliert ein Gravitationsgesetz. Und das ist nicht nichts. Und um mehr zu sagen, ein Gravitationsgesetz ohne Gravitation wäre eine leere Formulierung. Vielleicht meint er, und es ist durchaus möglich, dass die Mathematik selbst etwas erschaffen kann. Als Mathematiker finde ich das fast lächerlich. Ich habe einmal ein Gespräch mit Peter Atkins, ein sehr bekannter Chemiker, hat viele Bücher darüber geschrieben, und ich habe ihn gefragt, was hat das Universum geschaffen? Er hat gesagt, die Mathematik. Ich habe gesagt, Peter, ich habe gelacht eigentlich, und er sagt, warum lachst du? Ich sagte, 2 + 2 = 4. Hat das jemals 4 Euro in deine Tasche gesteckt? Vielleicht glauben einige Bankier, dass es möglich ist, durch Kalkulation Geld zu verschaffen. Wir haben alle von Creative Accounting gehört, nicht wahr? Aber in der Mathematik, nein, die Mathematik schafft nichts. Die Gesetze der Natur können nichts schaffen. Die beschreiben, was dort ist. Das Gravitationsgesetz hat nie eine Bewegung verursacht in der ganzen Weltgeschichte. Newtons Gesetz hat nie eine Kugel auf einen Billardentisch in Bewegung gesetzt. Wittgenstein wieder mal. Diese Täuschung liegt sehr tief. Aber es ist noch schlimmer, soweit ich feststellen kann. Das Universum kann sich selbst aus nichts schaffen. X schafft sich selbst. Was soll das heißen? Also, wenn ich den Satz formuliere, X schafft Y, was bedeutet das? Es bedeutet, dass X vorausgesetzt bekommt man Y. So, x schafft x bedeutet x, vorausgesetzt bekommt man x. Das ist Unsinn. Und Unsinn bleibt Unsinn, auch wenn bekannte Wissenschaftler das sagen. Auch wenn ich das sage. Ich finde, meine lieben Leute, eine große Schwierigkeit hier. Die Naturwissenschaft steht in einem gewissen Engpass, soweit ich verstehen kann, um ein Universum aus nichts zu bekommen, weil die Naturwissenschaft selbst diese Urknalltheorie führt zu einem Startpunkt. Lawrence Krauss, der ist Physiker, der über diese Dinge schreibt, und er hat versucht, auf folgende Art und Weise aus der Sache zu kommen. Wenn etwas physikalisch ist, muss nichts ausphysikalisch sein, wenn es als die Abwesenheit von etwas definiert ist. Und was soll das bedeuten? Was ist nichts? Das ist die heikle Frage. Was ist nichts? Weil die Idee, dass das Universum aus nichts geworden ist, jetzt hat eine Riesenliteratur, um nichts zu definieren. Weil die normale Definition von nichts ist Abwesenheit von etwas. Wir verstehen das. Und um ein Universum aus nichts zu bekommen, scheint es mir zumindest. Die umdefinieren nichts. Und ich hatte das Vorrecht, in MIT vor einem Jahr eine Debatte zu haben mit Alan Guth, der bekannteste Astrophysiker der Welt, der diese ganze Theorie der Inflation entdeckt hat. Und ich hatte öffentlich ihm sehr freundlich gefragt, ich habe gesagt, Alan, es gibt eine Verwirrung unter der Öffentlichkeit über nichts. Und er sagt, ja, was ist die Frage? Ich sage, die Frage ist, ob du wirklich mit nichts in der Physik, nichts im philosophischen und im normalen Sinne meinst. Nein, sagt er, ein Quantenvakuum ist nicht nichts in dem Sinne. Und so Hawking in seinem Buch, seinem bekannten Bestseller, meint, die Frage gelöst zu haben. Lawrence Krauss meint, die Frage auch gelöst zu haben. Sie haben es nicht gelöst. Offensichtlich nicht. Aber wenn es einen Gott gibt, er ist nicht nichts. Wenn es eine geniale Intelligenz gibt, er ist auch nicht nichts. Und meine Zeit ist vorbei. Ich hatte sehr viel mehr zu sagen. Ich sage es nicht, weil es viel zu langweilig wäre jetzt. Nur ein paar Punkte zum Schluss. Wir haben etwas über die Naturwissenschaft gesprochen. Aber als Mathematiker, was mich immer begeistert hat, ist die rationale Verständigkeit des Universums, was hier von Johannes Kepler erklärt ist. Kepler war ein sehr kluger Kopf und er hat die elliptische Bahnen der Planeten entdeckt und dann hat Newton das formuliert in seinem Gravitationsgesetz. Und dann kamen die Mechanik, Elektrodynamik, statistische Mechanik hier in Wien, Quantenmechanik, allgemeine Relativität und so weiter. Und was mich so immer fasziniert hat, ist, was Einstein fasziniert hat. Das einzige Unverständliche am Universum ist, dass es verständlich ist. Er war klug genug zu sehen, dass das eine faszinierende Beobachtung ist. Polkinghorne wieder mal, die Physik ist nicht imstande, ihren fundamentalen Glauben an die mathematische Verständlichkeit des Universums zu beweisen. Ich bin oft gebeten, Vorträge über Glaube und Naturwissenschaft zu halten. Und ich sage, Glaube an was? Sie meinen wahrscheinlich Glaube an Gott, weil Glaube ein unentbehrlicher Teil der Naturwissenschaft ist. Es gibt eine große Verwirrung heute, dass erstens Glaube bedeutet, an etwas zu glauben, wo es keine Indizien gibt. Und zweitens, das ist ein religiöser Begriff. Ich glaube, es ist ein normaler Begriff. Und hier Einstein, er hat gesagt einmal, dass er kann keinen Naturwissenschaftler sich vorstellen, der nicht diesen tiefen Glauben besitzt. Das heißt, um überhaupt Naturwissenschaft betreiben zu können, muss man glauben, dass die Naturwissenschaft betrieben werden kann. Das heißt, dass das All mathematisch beschreibbar ist. Und der Nobelpreisträger Eugen Wigner hat gesagt, es gibt keine rationale Erklärung für die enorme Nützlichkeit der Mathematik. Ich würde hinzufügen, keine rationale Erklärung auf der Basis der materialistischen Weltanschauung. Die Naturwissenschaft dann kommt nicht ohne Glauben aus. Und so, die letzte Frage für heute ist, auf welchen Boden gründen Wissenschaftler ihren Glauben an die rationale Begreifbarkeit des Universums? Und Darwin hat hier sein Bedenken, ob die Überzeugungen des menschlichen Verstandes, der sich aus dem Verstand der niedrigen Tiere entwickelt hat, überhaupt Wert oder Glaubwürdigkeit besitzen. Würde wohl jemand den Überzeugungen eines Affenverstandes Vertrauen schenken, sofern ein solcher Verstand überhaupt Überzeugungen besitzt? Und hier ist der Punkt, das jetzt heute im Zentrum immer näher rückt. Haldane, ein Chemiker, hat mal es so formuliert: Wenn meine Gedankenprozesse nur von der Bewegung der Atome in meinem Gehirn bestimmt werden, habe ich kein Recht anzunehmen, dass meine Überzeugungen wahr sind. Deshalb habe ich keine Grundlage anzunehmen, dass mein Gehirn aus Atomen besteht. John Gray, ein Atheist, und hier kommt's näher. Die Humanisten setzen darauf, dass die Menschheit durch die Wissenschaft zur Wahrheit finden kann und damit zur Freiheit. Falls aber Darwins Theorie der natürlichen Auslese zutrifft, ist dies unmöglich. Der menschliche Geist ist auf Evolutionserfolg gerichtet, nicht auf Wahrheit. Er Atheist, hier Alvin Plantinga, weltbekannter Philosoph. Wenn Dawkins damit recht hat, dass wir das Produkt eines geistlosen, ungesteuerten natürlichen Prozesses sind, dann hat er uns einen starken Grund gegeben, an der Zuverlässigkeit der menschlichen Erkenntnisfähigkeit zu zweifeln und damit auch an der Gültigkeit jeglicher Überzeugungen, die sie hervorbringt, einschließlich Dawkins eigener Wissenschaft und seines Atheismus. Seine Biologie, und das ist eine sehr wichtige Aussage, seine Biologie und sein Glaube an den Naturalismus würden damit in Konflikt miteinander stehen, einem Konflikt, der nicht das Geringste mit Gott zu tun hat. Und das Überraschendste von allen, neulich erschien ein Buch in Amerika von einem sehr bekannten Philosophen, Thomas Nagel. Der Buch hat einen sehr provozierenden Titel: Mind and Cosmos. Warum der neodarwinistische Erklärung des Alls fast sicher falsch ist. Was? Der ist ein Atheist. Und wenn man im Internet guckt, man wird sehen, wie er abgeschrieben ist als Heretiker und was weiß ich. Aber er hat diesen Zweifel von Darwin aufgegriffen. Ich meine, ich kann es sehr einfach formulieren. Wir alle, wir verwenden Computer. So, wenn ich wüsste, dass dieser Computer das Endprodukt eines zufälligen, blindlosen, nicht gesteuerten Prozesses wäre, würde ich ihn benutzen? Überhaupt nicht. Und so hier der Zweifel liegt daran, dass die Weltanschauung untergräbt das Fundament der Rationalität, das nötig ist, um überhaupt Naturwissenschaft zu betreiben. Und hier ist Thomas Nagel, der evolutionäre Naturalismus impliziert, dass wir keine unserer Überzeugungen ernst nehmen sollten. Daher auch nicht das wissenschaftliche Weltbild, von dem der evolutionäre Naturalismus selbst abhängig ist. Und ein Kollege in Oxford hat es so formuliert: Ich verneine nicht, dass die Wissenschaft erklärt, aber ich postuliere Gott, um zu erklären, warum die Wissenschaft erklärt. Die Verständlichkeit des Universums und die Nützlichkeit der Mathematik sind vollkommen vernünftig, wenn es einen Schöpfer gibt, der sowohl für das Universum als auch für den menschlichen Verstand verantwortlich ist. Und mein letzter Punkt ist, wir haben zwei Weltanschauungen, Materialismus, Theismus. Materieenergie ist primär, Information davon abgeleitet. Im Anfang waren die Atome und das Vakuum. Bei Theismus, Information und Geist sind primär, Materie und Energie davon abgeleitet. Und die beste Formulierung dieser Weltanschauung, die ich gefunden habe, ist: Im Anfang war das Wort, und das Wort war mit Gott, und das Wort war Gott. Alles würde durch dasselbe. Und ohne das Wort würde nichts geschaffen, das geschaffen würde. Und meine lieben Leute, meine eigene persönliche Antwort zu meiner Frage in diesem Vortrag ist ganz einfach folgendes. Das ist für mich als Naturwissenschaftler eine sinnvolle Erklärung. Nicht nur der wunderbare, rationale, mathematische Verständlichkeit des Alls, sondern der Tatsache, dass der menschliche Geist neugierig ist und fähig ist, zumindest teilweise dieses wunderbare, geschaffene All zu untersuchen. Herzlichen Dank.